Hallo und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe vom Steuerfunk-Podcast, aufgenommen nochmal am 6. Januar 2026. Wir werden die Folge ausstrahlen am 28. Januar 2026 und ich bin froh, Andreas, dass du nochmal mit am Start bist und noch den Hunger ein bisschen aufschiebst und bald aber dann zum Essen kommst.
Ja, das heißt für die Teilnehmer, Teilnehmer, wir müssen tatsächlich mal gucken, ob wir unsere 30 Minuten.
Wir geben das Versprechen jetzt jede Folge ab und irgendwann schaffen wir es dann auch.
Genau.
Ich darf ganz herzlich begrüßen und es ist ein Podcast, der in der privaten Zeit vom Steuerberater Andreas Sprenger aus March bei Freiburg und von mir, Finanzbeamter Sebastian Lohse aus Karlsruhe, aufgenommen wird. Das hat also nichts mit dem normalen Dienst oder Arbeit zu tun. Es ist auch keine Rechtsberatung. Wir wollen hier einfach über lohnsteuerliche, sozialversicherungsrechtliche und manchmal trauen wir uns sogar einen Ausflug in die arbeitsrechtlichen Fragen der Lohnabrechnung hier unterhalten. Wollen Sie ein bisschen auf Themen hinweisen, sie sensibilisieren, sodass es in der Lohnabrechnung und auf der anderen Seite auch als Finanzbeamtin oder Finanzbeamter, wenn man eben mit dem Lohn zu tun hat, interessant für Sie ist. Wenn Sie wissen wollen, wie das Ganze rechtlich verbindlich gehen könnte, dann sei Ihnen Folge 1 unseres Steuerfunk-Podcasts ans Herz gelegt. Dort haben wir uns über die Anrufungsauskunft § 42e Einkommensteuergesetz unterhalten, beziehungsweise über die Möglichkeit der Fragenstellung nach § 28h SGB IV an die Krankenversicherung empfohlen. Und dort haben wir eben erklärt, wie man rechtlich verbindlich lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Lohnabrechnung klären kann. Und heute, Andreas, haben wir auf dem Programm.
Heute haben wir einen Dienstwagen getan, oder?
Genau, den Firmenwagen. Und zwar wollen wir mal einen ersten Einstieg in die Firmenwagenbesteuerung wagen und anschließend dann uns darum kümmern, BMF-Schreiben, 11. November 2025, was hat es mit dem Ladestrom auf sich und wollen uns da mal einfach zu austauschen und uns die Gedanken sortieren. Und ich hoffe, Andreas, du hältst noch durch und deine Erkältung lässt es noch zu, dass wir jetzt mit dem Firmenwagen einsteigen.
Ja, und Auslöser, Sebastian, war eigentlich um eine ganz süße Frage. Und zwar ging es um die Frage, der Arbeitnehmer hat einen Dienstwagen und darf den auch eindeutig für private Zwecke benutzen. Also die 1%-Methode war unstrittig. Und jetzt ging es aber um die Frage, was ist denn mit dem Vater zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte? Und Sebastian, wir haben ja beide schon einen Fachhaftlohn und Gehalt gemacht, was uns immer auffällt oder was man auch immer dargestellt habe, der Geldwertevorteil Dienstwagen, der besteht eigentlich, wenn man es genau nimmt, aus drei Teilen, oder?
Ja, man muss ganz klar, wie du richtig sagst, es sind halt drei Teile. Wenn man gesetzlich das Ganze nachvollziehen muss, das merkt man natürlich in den Ausbildungsgängen immer, dass es recht schwer ist zum Nachvollziehen, weil wir haben ja eigentlich einen Verweis vom § 8 Einkommensteuergesetz, dort Absatz 2 Satz sowieso fortfolgende in den § 6 Absatz 1 Nummer 4 zur Privatentnahme beim Unternehmer.
Weil man das ist dasselbe blöde Verweis, der ist zwar technisch hervorragend gelöst, also schon gut, gesetztechnisch gut gemacht, aber es führt immer dazu, dass man springen muss, ne?
Ja, und das macht die Sache so unheimlich schwer. Und deshalb, wie du richtig gesagt hast, es sind halt drei Teile und man muss es sich einfach mal merken. Es gibt eben den Geldwertenvorteil aus der Privatnutzung eines Fahrzeugs. Es gibt dann den zweiten Geldwertenvorteil aus der Nutzung des Firmenfahrzeugs für Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte. Und der dritte Vorteil, der ab und zu einfach dadurch in Vergessenheit gerät, weil man ihn auch selten abrechnet, ist eben der Geldwertevorteil aus der Überlassung des Firmenwagens für Fahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung. Wobei da ja immer eine Familienheimfahrt in der Woche lohnsteuerfrei ist und erst eine weitere Fahrt zu versteuern wäre. Und wir da immer dran denken müssen, das ist ja dann immer das, was wir in der Lohnabrechnung weiterdenken müssen, Umsatzsteuer auf Sachbezüge. Bei der Umsatzsteuer gibt es eben hier bei den Geldwertenvorteilen bei der doppelten Haushaltsführung die lohnsteuerfreie Familienheimfahrt nicht. Das heißt, für die Umsatzsteuer muss ich immer eine extra Rechnung machen. Das hat man leider beim Firmenwagen mittlerweile öfter, weil ja auch irgendwelche Abschläge für Elektroautos, Hybrid-Elektroautos leider nicht durchschlagen auf die umsatzsteuerliche Behandlung. Sodass das auch nochmal immer zusätzlich zur lohnsteuerlichen Behandlung kommt noch die Umsatzsteuer dazu. Bei der Lohnsteuer haben wir dann auch noch individuelle oder pauschale Steuer und dann kommt noch die Sozialversicherung obendrauf. Und dann merkt man schon, Firmenwagenüberlassung ist ein komplexes Thema. Drei Geldwerte Vorteile, unterschiedliche Behandlungen in den Themenbereichen Lohnsteuer, Umsatzsteuer und Sozialversicherung.
Sebastian, jetzt frage ich dich mal. Jetzt nehme ich an, ich habe einen Dienstwagen oder ich habe einfach, der Arbeitgeber sagt, da unten steht, weiß ich was, ein Fahrzeug der Marke S, der Grüne da, den können Sie nehmen. So, und jetzt, Sebastian, so geht es mir oder in der Beratung erstmal. Jetzt muss ich doch erstmal klären, was ist denn erlaubt. Also keiner von uns käme auf die Idee, das Auto vom Nachbar zu nehmen und sage, ich fahre da mal schnell zum Einkaufen. Das heißt, wichtig, auch aus Sicht jetzt des Steuerberaters, wer bestimmt denn über die Nutzung von einem Wagen? Sebastian, das ist der Arbeitgeber.
Richtig.
Fürs
Finanzamt ja immer das ganz Wichtige und das ist das, was die Rechtsprechung seit Jahren ja geändert hat für den Arbeitslohn. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man es nicht durcheinander bringt mit der Privatentnahme im Unternehmerbereich. Ja. Aber im Arbeitslohnbereich hat der 6. Senat des Bundesfinanzhofs, der ist für die Lohnsteuer zuständig, entschieden, es kommt rein auf die arbeitsvertraglichen Vereinbarungen an. Die sind entscheidend. Wir haben also keinen Anscheinsbeweis mehr, wir haben keine Beweisfragen mehr, sondern wir schauen rein, was haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber arbeitsrechtlich vereinbart? Darf ich die Privatnutzung machen? Dann ist sie zu versteuern, auch wenn ich sie vielleicht gar nicht tue. Ist sie verboten? Dann ist auch nichts zu versteuern. Und der Arbeitgeber muss aber auch nicht überwachen, ob dieses Verbot eingehalten wird, sondern er hat es ausgesprochen. Er will den Vorteil nicht zuwenden. Klar, wenn er dann merkt, der Arbeitnehmer verstößt dagegen, muss er arbeitsrechtlich mit Sanktionsmaßnahmen Abmahnung bis hin zur Kündigung dagegen vorgehen, aber er braucht es nicht von sich aus vorauseilend überwachen. Ja.
So, und jetzt kann ich als Arbeitgeber, und ich würde mal sagen, Sebastian, wenn es um die Dienstwagenüberlassung geht, wenn der Arbeitnehmer sagt, ich will nichts versteuern, dann heißt es, bleibe ich jetzt einfach mal wirklich, also low level, dann heißt es für mich, gut, dann kriege ich das Verbot. Das ist ganz einfach. Also nehme ich an, jemand hat privat, weiß ich was, schönes Hobby, fährt, weiß ich was, hat ein Boot oder Reitanhänger oder so und sagt, ja, was will ich jetzt mit dem kleinen Auto mit 60 PS vom Arbeitgeber, da kann ich doch privat nichts anfangen. Dann nutzt es mir nichts zu sagen, ich habe doch daheim denn die Zugmaschine mit 260 PS für mein Hobby. Nein, Sebastian, weißt du, wie du siehst? Dann heißt es, also sie dürfen das Fahrzeug nutzen, aber die Privatnutzung ist verboten. Da schreibt man das aber auch so rein. Aber sie dürfen das nutzen zum Beispiel für die Wegstrecke von zu Hause zur ersten Tätigkeitsstätte. Das macht ja durchaus Sinn, dass der Arbeitnehmer sagt, naja, öffentliche Verkehrsmittel fahre keine, ich muss ja irgendwie hin und her kommen. Aber Sebastian, zulässig, ne, durch diese Dreiteilung des Geldwertenvorteils kann ich sagen, Privatnutzung ist verboten, aber für die Fahrt der Wohnung, erste Tätigkeitsstätte ist es zulässig. Und dann habe ich nur, wenn ich jetzt die Pauschalmethode nehme, die 0,03%. Ne?
Richtig, genau.
Ist so, und
möglich, weil wir eben diese Anknüpfung an die arbeitsrechtliche Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben. Und wie du es richtig gesagt hast, wir haben halt diese drei Geldwertenvorteile, die wir uns angucken können. Und der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer können eben für jeden dieser Bereiche eine entsprechende Vereinbarung treffen.
Und ich sage dann immer auch rein, ich schreibe es nicht so deutlich rein. Also ich schreibe dann rein, der Arbeitnehmer kriegt ein Fahrzeug überlassen, die Privatnutzung ist aber ausnahmslos verboten. Punkt. Ausnahmslos verboten heißt ausnahmslos Verbot. Ja, also so, und dann schreibe ich rein, so, und bei jedem Unfall, bei jedem Bußgeld oder Verwarnungsgeld prüft der Arbeitgeber, bei dem geht es ja ein, da kriegt er den Bescheid, wird geprüft, wo sich das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt befunden hat. Weil der BFH sagt, da ging es um ein BMW-Autohaus und da hatte der Verkäufer wunderschöne BMWs der oberen Preisklasse, durfte der mit nach Hause nehmen, aber nicht privat fahren, hat der BFH damals gesagt, na gut, also der Arbeitnehmer hält sich an solche Verbote, weil klar, uns ist beide klar, was passiert, du nimmst einmal unerlaubterweise den Dienstwagen für eine private Fahrt und dann fährt dir irgendein Vollpfosten von links rein. Du kannst gar nichts dafür, aber der Ärger hast trotzdem. Und da hat der BFH gesagt, naja, das ist eine arbeitsrechtliche Konsequenz und deswegen dieses Vertrauen, Verbote werden vom Arbeitnehmer eingehalten.
Genau. Und das ist eben der entscheidende Punkt, dass man wirklich auch sagt, okay, wir haben hier die klare Vereinbarung. Und so wie du es gerade formuliert hast, das ist eben die Vereinbarung, die auch das Finanzamt braucht, weil dann ist es hieb- und stichfest, weil einfach dann gar nichts zu schreiben, das kommt ab und zu auch immer wieder vor. Und zu sagen, ich habe ja jetzt nichts vereinbart, naja, die Frage ist halt dann immer, gibt es mündlich eine Vereinbarung, wenn es dann eben...
Nee, Sebastian, das ist ja Käse.
Du machst dich angreifbar und das ist unnötig. Wir haben die klare Vorgabe, mach's arbeitsrechtlich sauber und dann ist es okay.
Genau, aber es ist auch für den Lohnabrechner also eine Befreiung zu sagen, ja gut, mir regelt es, klar, wenn Sie mir klar sagen, Sie wollen das Fahrzeug nicht privat nutzen, den nutzt mir nichts, Sie wollen nicht, die Eigenerklärung vom Arbeitnehmer ist wurscht, dann schreiben wir rein, okay, ist verboten. Ich habe es in der Praxis schon erlebt, das verblüffte Gesicht dann. Ja, erst kriege ich erklärt, ich habe daheim der 260 PS Supermaschine für meinen Pferdeanhänger. Und dann habe ich gesagt, okay, dann macht halt der Arbeitgeber ein Nutzungsverbot für die Privatzwecke. Ja, wie? Sag ich, ja, Privatnutzung ist verboten. Das heißt, Sie nutzen halt Ihren 260 PS Bolide, wenn Sie ein Glas Milch irgendwo einkaufen müssen. Ja, so habe ich es nicht gemeint. Na, also ganz süß dann auch die Reaktion. Also es bestimmt der Arbeitgeber und damit ist steuerlich, finde ich, Sebastian, schon viel auf den Weg gebracht.
Ja, also wie du es gesagt hast, wichtig ist halt wirklich klare Regelungen. Man hat sonst nur Ärger, nicht nur im Steuerbereich, sondern vielleicht ja mal arbeitsrechtlich. Da gibt es ja jetzt auch dann die Rechtsprechung, wenn ich es richtig überblicke. Wenn ich nachträglich plötzlich jemandem so einen Vorteil aus Privatnutzung vom Firmenwagen wegnehmen will, dann muss ich da Entschädigungen zahlen und sonst was. Auch das kann ja ein Problem sein. Das heißt, es ist ja nicht nur fürs Lohnsteuerrechtsgebiet hier wichtig, sondern auch darüber hinaus fürs Arbeitsrecht. Und treffen Sie eine klare Vereinbarung, dann haben wir eine klare Regelung und dann wissen wir, was wir tun müssen.
Und zulässig ist, dass ich sage, okay, Sie dürfen das Fahrzeug nur privat nutzen, dann gibt es keine 0,03% Zuschlag für die Wegstrecke von der wohnungsersten Tätigkeitsstätte oder man hat keine erste Tätigkeitsstätte, dann gibt es auch keinen Zuschlag. Oder man kann sagen, nee, also Privatnutzung will ich nicht haben, aber Sie dürfen das für die Wegstrecke benutzen, dann habe ich eben nur die 0,03%. Also die Variante sind gut, man könnte auch sagen, Sie dürfen es nur im Rahmen der doppelten Haushaltsführung benutzen, Familienheimfahrt, Sie werden versetzt nach 600 Kilometer weiter, aber dafür dürfen Sie das Fahrzeug nutzen. Dann muss halt oben am Zweitwohnungsort das Fahrzeug unter der Woche stehen bleiben. Dafür auch nicht in der Aldi fahren oder in der Penny oder in der Lidl oder wohin. Aber dann ist geklärt, dann habe ich eben nur den Einsatz für doppelte Haushaltsführung.
Genau. Du hast jetzt richtig gesagt, es kann auch Arbeitnehmer ohne erste Tätigkeitsstätte geben. Dann brauche ich im Zweifel auch Arbeitsrecht natürlich keine Regelung treffen, weil wenn ich keine erste Tätigkeitsstätte habe, dann ist klar, ich kann einen Firmenwagen nicht für Fahrtenwohnung erste Tätigkeitsstätte einsetzen. Wenn ich auch davon ausgehe, der Arbeitnehmer hat keine solche, würde ich auch keine Regelung dazu treffen in der Firmenwagenüberlassung, weil es kann ja immer sein, dass nachträglich mal jemand kommt und dann eben doch eine entsprechende erste Tätigkeitsstätte feststellt, weil wenn man keine Regelung hat, kann es ja sein, dass über die quantitativen Merkmale der ersten Tätigkeitsstätte eine solche irgendwo mal entsteht.
Genau, das muss ich immer sagen, wenn man natürlich keine erste Tätigkeitsstätte hat, das kann man nur bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern machen, wo die Sache sicher ist. Ja. Das Teufel ist, ich kann ja sagen, sie sind nirgends zugeordnet, aber ich muss halt immer dran denken, wenn der Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin dauerhaft ist wichtig, mehr als ein Drittel seiner vertraglich vereinbarte Arbeitszeit oder zwei volle Arbeitstage in einer ortsfesten Einrichtung verbringt, dann entsteht dort praktisch, wie soll ich sagen, so ein bisschen geheimnisvoll eine erste Tätigkeitsstätte. Und natürlich muss ich jetzt zugeben, als Lohnsteuerprüfer und Lohnsteuerprüferin, ja, den Hirsch, den nimmst du natürlich auf jeden Fall mit dem Blattschuss mit, dass du sagst, der war ja lange im Außendienst unterwegs, aber jetzt ist er doch Personalverantwortung, jetzt ist er halt doch Donnerstag, Freitags im Betrieb. Ja, dann ist natürlich 0,03% mit am Start.
Genau. Und also das ist natürlich hier eindeutig von den Regelungen. Und du hattest dann noch die Frage, ja, könnte man jetzt noch ein Deutschland-Ticket, also diese Möglichkeit, genau, 3 Nummer 15 in Anspruch zu nehmen, die Steuerbefreiung fürs Deutschland-Ticket, für Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte oder für die Privatfahrten des Arbeitnehmers, kann ich das jetzt zusätzlich zum Firmenwagen überlassen? Da muss ich lohnsteuerlich sagen, natürlich, warum soll das nicht gehen? Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun.
Da bitte dran denke, das sind getrennte Vorschriften. Ne? Das Steuerrecht in Deutschland hat dieses Apothekerschrankprinzip. Es gibt nicht nur ein Medikament, sondern 7 oder 100 oder ja, es sind glaube ich 32 Steuerbefreiungen in Deutschland. Und dazu gehört eben, wenn jemand ein Deutschland-Ticket hat, vom Arbeitgeber bezuschusst, dann hat er eben Deutschland-Ticket und einen Dienstwagen. Und Sebastian, das Deutschland-Ticket, das wird immer, das hat einen, aus Sicht des Steuerberaters einen Nachteil. Das muss man in der Zeile, was ist 15, glaube ich?
17.
Der Lohnsteuer.
Wohnung, erste Tätigkeitsstätte, da ist es
muss man den bescheinigen. Ja. So, und wenn man dann natürlich denkt bei sich, okay, ich mache der Steuererklärung die Wegstrecke von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte geltend, dann stellt man fest, tja, da sagt das Finanzamt, du hast aber das Deutschland-Ticket bekommen und dieser dort bescheinigte Betrag wird von dem geltend gemachten Entfernungspauschale abgezogen. Das,
genau.
Man hat zwar das Ticket natürlich schon bekommen, aber man muss es natürlich auf die Entfernungspauschale im Rahmen der Einkommensteuererklärung anrechnen lassen.
Ja, und nicht nur bei der Einkommensteuererklärung, sondern natürlich auch, wenn der Arbeitgeber dann pauschal besteuert, einen Fahrtkostenzuschuss, zum Beispiel eben den Teil Firmenwagen 0,03%. Wenn ich da was pauschal besteuern will, muss ich dran denken, wenn ich das Deutschland-Ticket zusätzlich gewähre, mindert das eben hier meinen geldwerten Vorteil.
Weil diese 15%, Sebastian, die gibt es ja nur auf den Teil des geldwerten Vorteils, 0,03%,
pauschal besteuerten Vorteil, nicht geldwerten Vorteil. Ich habe gerade gedacht, geldwerter Vorteil ist es nicht. Es ist der pauschal besteuerte Vorteil. Den mindert ja der Betrag, der steuerfrei schon bei der Entfernungspauschale abzuziehen ist.
Genau, also nehmen wir an, ich habe einen geldwerten Vorteil für die Fahrtwohnung Arbeitsstätte, nehmen wir an 300 Euro und ich habe 10 Kilometer Entfernung, dann habe ich Entfernungspausche 10 mal 0,38, neuer Betrag sind 3,80 Euro, mal 15, oder? Wenn ich Vollzeit arbeite, mal 15. So, jetzt habe ich 57 Euro und die 57 Euro kann ich jetzt von meiner 100 Euro geldwerter Vorteil Wohnung erst Tätigkeitsstätte 57 Euro pauschal versteuern. Jetzt habe ich aber noch einen Zuschuss zum Deutschlandticket von 50 Euro. Sebastian, dann haben wir tolle Berechnung. 100 Euro geldwerter Vorteil, davon will ich einen Teil mit 15% pauschal versteuern, wäre eigentlich 57 Euro, aber 57 minus 50 Euro Zuschuss zum Deutschlandticket gibt noch flotte 7 Euro.
Da muss man einfach auch noch dran denken, wenn man natürlich jetzt solche Kombinationen macht, dass man es halt dann alles folgerichtig zu Ende denkt.
So ist es, genau. So, und jetzt, der Fall war natürlich jetzt deswegen hübsch. Jetzt kam natürlich wieder pures Leben. Also der Arbeitnehmer hatte einen Dienstwagen, den durfte auch privat nutzen, war klar 1%. Und es gab eine ganz ordentliche Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Und dann komme mir diese gebrochene Wegstrecke, Sebastian. Der Arbeitnehmer sagte, naja, ich brauche das Auto nur für die Wegstrecke von daheim zum nächsten S-Bahn-Parkplatz. Wir machen, weiß ich was, 10 Kilometer und danach steige ich um und fahre die andere 30 Kilometer mit der S-Bahn zum Arbeitgeber. Ich kenne den Arbeitgeber, ist gut zu erreichen mit der S-Bahn. Und da hatte man lange gestritten, aber da hat letztendlich der BFH dann erzwungen gesagt, also das Folgendes, wenn das nachweisbar so ist, dass jemand Park and Ride macht, dann muss er nur die Wegstrecke von daheim zum Park and Ride Parkplatz, die wird als geldwerter Vorteil mit dem Dienstwagen versteuert. Und das wären bei mir ja die 10 Kilometer von daheim zum S-Bahn Parkplatz.
Genau.
Und jetzt kam mir das Argument, und das fand ich so süß, aber haben Deutschland-Ticket. Und Deutschland-Ticket, das zeigt doch schon, dass ich dass ich da immer zum S-Bahn fahre und danach von der S-Bahn-Station mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und Sebastian, Eigenerklärung vom Arbeitnehmer nutze mir nichts. Also so habe ich dann die Frage beantwortet. Ich habe gesagt, diese Park-and-Ride-Regelung gibt es tatsächlich, die habt ihr ja auch anerkannt. Ich glaube, ihr habt 3 BFHs bei BFH-Urteile verschließe. Aber dann habt ihr gesagt, okay, jetzt geben wir mal auf. Aber nur das Argument, ja, ich habe ein Deutschland-Ticket, das nutzt nichts.
Nee, das reicht vom Vortrag her nicht. Natürlich, klar, im Deutschland-Ticket ist die Fahrt wahrscheinlich inkludiert. Das ist eine S-Bahn-Fahrt, also öffentlicher Personennahverkehr in deinem Fall. Aber es muss halt auch dann der Tatsache entsprechen, weil eben in dem Punkt, er muss es nachweisen. Normal kannst du das natürlich mit dem normalen Ticket, wenn du Fahrkarten hast, dann ist es ja kein Problem. Beim Deutschland-Ticket muss ich mir jetzt halt überlegen, wie mache ich einen weiteren Nachweis. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann natürlich arbeitsvertraglich die Firmenwagenvereinbarung so anpassen. Dann darf er es aber halt nie in die Firma bahnen. Vielleicht muss er es mal. Oder aber.
Aber Sebastian, das ist mein Vorschlag. Ich will doch nicht die Diskussion haben, irgendeinen Nachweis. Und muss ich auch zugeben, da sagt der Lotscherprüfer, jetzt erklär mir mal, draußen hat es, weiß ich was, minus 5 Grad. Da steigt doch jeder in der mollig warme Dienstwagenfahrt. Also wenn er sagt, und dann, Sebastian, das war nicht das, warum ich es mit dir besprechen wollte, da lässt man sich auf keine Diskussion ein. Du verbietest einfach.
Das ist der saubere Weg. Ja.
Ja, also bei uns geht es immer, so war es auch hier, ganz, ganz sympathische, also wirklich ganz sympathische Lohnabrechnung, sagt, ja, wir wollen aber keinen Ärger mit der Lohnsteuerprüfung. Wir wollen das einfach nicht. Also hier gibt es nur eins, verbiete, schlichtweg verbiete. Sie schreiben rein. Genau, sie darf es privat nutzen. Die Privatnutzung hat mit dem Wohnung erste Tätigkeitsstätte nichts zu tun, weil die hatte dann gesagt, naja, wenn es doch privat immer erlaubt ist, dann nee, privat ist privat. Fahrtwohnung erste Tätigkeitsstätte ist auch klar. Und dann habe ich einfach gesagt, jetzt verbiete es einfach. Mhm. Schreibst einfach, also du darfst das Fahrzeug nutzen für die Wegstrecke von daheim bis zur S-Bahn-Station, weiß ich was, Blauer Wald. Und die Wegstrecke Blauer Wald zum Arbeitgeber wird schlichtweg verboten. Also so würde ich das jetzt regeln und dann habe ich auch kein Überwachungsproblem, Sebastian. Ne? Das
weil, also selbst da mit Überwachung, ich täte mir auch mit Überwachung schwer, weil letztlich ist es halt so, wie willst du das als Arbeitgeber überwachen? Wer soll das überwachen? Und daher ist das die saubere Regelung.
Und sie, auch Prüfer, die dann sagen, das glaubt doch jetzt kein Mensch, die habe, dann nehme sie, also jetzt nicht falsch verstehe, das ist jetzt schon mal erstmal vollkommen verständlich, dass der Prüfer sagt, hä? aber dann kann man sagen, nee, also klar, dass sie sich wundern, aber es ist verboten, da steht's und dann habe sie doch Ruhe. Also da merkst du wieder meine Leidenschaft für Steuerberatung. Das hilft einfach sagen, Leute, es ist verboten, ja.
Ja, hast du vollkommen.
So, aber jedenfalls interessant, ne? Also schon allein, das wir können ja nachher nur einsteigen oder machen wir noch, ne? Aber jedenfalls, die Grundlage ist die arbeitsrechtliche Vereinbarung und Sie können eben wirklich variieren, sage nur Privatnutzung, nur Vaterwohnung, erste Tätigkeitsstätte oder nur doppelte Haushaltsführung hat der Mandant, der Arbeitgeber in Hand. So, und dann Sebastian, dann habe ich.
Jetzt sind wir doch gerade bei arbeitsvertraglicher Vereinbarung. Ich würde gerade den Bogen spannen zum BMF-Schreiben 11.11.2025, weil auch da haben wir es so, der BFH hat uns jetzt mehrfach entschieden, wenn der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer arbeitsvertraglich vereinbaren, dass der Arbeitnehmer bei Firmenwagenüberlassung, wenn er den Firmenwagen eben auch privat nutzen darf, für Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte oder für Fahrten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung. Und der Arbeitnehmer muss jetzt selber bestimmte Kostenbestandteile vom Fahrzeug tragen. Sei es eben, man macht einen Pauschalbetrag, man macht einen kilometerabhängigen Betrag, man macht einen Anteil oder die gesamte Leasingrate, die der Arbeitnehmer tragen muss. Oder aber er muss bestimmte Betriebskosten des Fahrzeugs tragen. Wenn man das arbeitsvertraglich vereinbart, und das ist das Wichtige auch hier, es muss vereinbart sein, dann mindert das den geldwerten Vorteil. Das heißt, wenn ich sage, du musst 50 Euro jeden Monat bringen, dann wird der geldwerte Vorteil ausgerechnet, sind vielleicht 350 Euro. Minus 50 Euro muss ich nur die 300 Euro versteuern.
Aber machen Sie es auch hier arbeitsrechtlich. Ne? Wenn jemand sagt, okay, ich kriege nur, weiß ich was, das Modell Z im Rahmen der Dienstwagenpolicy, ich hätte aber gern das Modell Y, kostet 50 Euro mehr Leasingrate, dann ist das zulässig. Dann schreibt man rein, okay, Sie kriegen das größere Fahrzeug, höherer geldwerter Vorteil. Und es wird ein Eigenanteil des Arbeitnehmers an der Leasingrate von monatlich 50 Euro vereinbart. Ne, dann ist die Sache hieb- und stichfest und ist die Zuzahlung mindert den geldwerten Vorteil.
Genau. Und das Gleiche kann ich eben für Betriebskosten machen. Und Betriebskosten könnten eben sein, die Versicherung, die Kfz-Steuer, aber eben auch bisher Benzin- oder Dieselkosten, also die Treibstoffkosten oder aber auch die Autowäsche, wenn man sowas hat. Dann muss der Arbeitnehmer natürlich aber diese Kosten, die er da zu tragen hat, im Zweifel nachweisen, wenn er es selber macht. Wenn natürlich es so ist, dass der Arbeitgeber über eine Tankkarte zum Beispiel das Ganze bezahlt und dann das Geld wieder beim Arbeitnehmer, beim Nettolohn unten einbehält, dann funktioniert das natürlich am besten, weil dann haben sie nachher kein Problem, dass sie irgendwo einen Schuhkarton mit Belegen aufbewahren müssen, die ihnen der Arbeitnehmer bringt.
Was mich dafür zum Verzweifeln bringt, bei uns die Hausärztin, die will wohl ihrer Mitarbeiterin ein Auto zur Verfügung stellen, ein bisschen ein komplizierter Fall privat, und dann hat sie gesagt, okay, sie will aber, glaube ich, nur 300 Euro im Jahr Benzinkosten tragen, über die Tankkarte. Irgend so ein Betrag war es. Sage ich, ja gut, der Rest ist eine Zuzahlung. Nee, sagt der andere Steuerberaterkollege, dann geht es überhaupt nicht mit der Dienstwagenüberlassung. Natürlich völliger Kokolores. Wenn ich sage, ich zahle nur 300 Euro im Jahr für Treibstoffkosten und es entstehen 800, ja, wer zahlt dann die andere? Ja. 500, ja, die Arbeitnehmerin, und das ist eine Zuzahlung, ne? Genau.
Ja.
Aber das geht, also ja, warum regle sie es und
es kommt eben auf eine klare Vereinbarung an.
Genau.
Das ist der wichtige Punkt. Und ich würde sagen, jetzt machen wir den Punkt zu meinem St. Martins-Erlass. Schreiben die Finanzverwaltung vom 11.11.2025. Und ich sage St. Martins-Erlass, weil ich mir es halt so am einfachsten merken kann. Man muss sich ja so Eselsbrücken haben. Wir haben auch schon mal einen Weihnachtserlass gemacht. Der Betriebsstättenerlass muss das gewesen sein, von irgendwann aus den 1990er Jahren. Jetzt eben 11.11.2025. BMF schreiben zum elektrischen Ladestrom. Neuregelung.
Und wenn man Sebastian, und da bist du jetzt eine arme Socke. Also, weil ich habe da jetzt, da geht es ja darum, was ist mit der Pauschale von 15 Euro, was waren es, 15, 30?
35 ne? und 70.
Also 75,
bisher,
genau.
Bisher war es so, wenn ich ein Elektroauto dem Arbeitnehmer überlassen habe und der musste eben daheim dieses Elektroauto laden, dann war es so, gab es eine Lademöglichkeit beim Arbeitgeber, konnte ich arbeitsrechtlich vereinbaren, für den Ladestrom, den der Arbeitnehmer daheim in der Garage in das Auto reinlaufen lässt, kann ich ihm 30 Euro als Aufwandsersatz steuerfrei jeden Monat zahlen, konnte beim Arbeitgeber nicht laden, beim Elektroauto waren es 70 Euro. Beim Hybridfahrzeug waren es mit Lademöglichkeit beim Arbeitgeber 15 Euro, ohne 35 Euro.
Genau.
Und dieses BMF-Schreiben, wo das drin stand mit diesen Pauschalbeträgen, das ist ausgelaufen zum 31.12.2025. Und mit Schreiben vom 11.11.2025 hat die Finanzverwaltung die Regelung für die Jahre ab 2026 bekannt gegeben, hat gesagt, diese Pauschalbeträge, die gibt es in der Form nicht mehr.
Und da haben wir auch schon Podcast gemacht dazu, ne? Haben wir auch schon besprochen. Ich glaube, 14 war es, oder?
Mhm.
14? Also wenn Sie es hören wollen, schauen Sie, da haben wir es schön erklärt. So, und jetzt kommen natürlich die empörte Anrufe, weil natürlich, das war schon bequem, ne? Die 15 Euro war natürlich auch einfach. Und ich muss aber spöttisch sagen, ich entschuldige mich beim Sebastian Loos ausdrücklich, aber den Preis für das Bürokratiepferdchen 2025, ich glaube, da ist BMF mit diesem aus meiner Sicht gar nicht notwendig, aber naja, BMF-Schreiber wirklich der erste Anwärter, also von mir würde es kriegen, weil diese Pauschale wegfällt. Und Sebastian, ich habe es gelesen, ich kann zwar immer noch diese Stromkosten erstatten, gibt es auch drei Varianten, aber da steht ausdrücklich drin, Randziffer 30, nachgewiesene geladene Strommenge.
Also der Hintergrund, warum man die Pauschalbeträge aufgehoben hat, war zwei. Zum einen tatsächlich wohl die Arbeitgeberverbände, die an die Finanzverwaltung darum gebeten haben, das BMF-Schreiben zu überprüfen.
Und ja, und jetzt jammern sie. Jojo.
Und der zweite Themenbereich war natürlich tatsächlich so, dass die Pauschalen häufig gezahlt worden sind, gerade bei Hybridfahrzeugen, und das Fahrzeug ist niemals daheim geladen worden, sodass das im Prinzip eine steuerfreie Zusatzzahlung war, ohne dass der Kosten gegenüberstanden. Und deshalb hat man bei der Überarbeitung dann eben gesagt, jetzt will man wenigstens, weil auch die Zeit so fortgeschritten ist, die Wallboxen bzw. die Elektro- oder Hybrid-Elektroautos sind mit Technik so vollgestopft, dass sie eben genau sagen können, wann bin ich wo geladen worden, sodass man problemlos eben sagen kann, wie viele tatsächliche Kilowattstunden sind in der Garage daheim reingelaufen. Und dann hat man gesagt, jetzt gibt es eben drei Möglichkeiten. Einmal, du hast einen Stromtarif als Arbeitnehmer daheim, dann weise den bitte nach, inklusive eben deiner Grundkosten und so weiter. Wenn du eine Solaranlage hast, bleibt die Solaranlage außen vor. Wir gehen also immer davon aus, dass der bezahlte Strom ins Elektroauto läuft. Bei einem dynamischen Stromtarif hat man gesagt, da kannst du so einen gewissen Durchschnittspreis schon mal bilden. und den entsprechend zugrunde legen. Auch hier würde eine Solaranlage außen vor bleiben. Und wenn du eben nicht deinen individuellen Stromtarif nachweisen hast, dann darfst du vom Statistischen Bundesamt den Strom für 5.000 bis 15.000 Kilowattstunden, den Strompreis, den durchschnittlichen nehmen, immer vom ersten Halbjahr des Vorjahres, also für 2026, das erste Halbjahr 2025 entscheidend. Das wären für 2026 damit 34 Cent. Und dann kannst du pauschal eben fürs ganze Jahr festlegen, nimmst du die Pauschalmethode, diese Durchschnittsmethode bei dem dynamischen Stromtarif oder nimmst du deinen individuellen Stromtarif. Aber eine reine Pauschalzahlung wollte man eben nicht mehr.
Und genau, Sebastian, und das hast du jetzt auch, also hast du es auch schön verteidigt und man muss jetzt einfach sagen, man merkt, also habe ich ja jetzt auch ein bisschen ketzt, man merkt aber auch, dass man da Lösungen versucht hat zu finden, die einigermaßen umsetzbar sind. Also das muss man jetzt einmal der Fairness halber sagen. Schade, dass die Pauschale nicht mehr gibt, aber habe ich ja gehört, war jetzt Wunsch. Ist halt so. Warum ich es jetzt nochmal genommen habe, Sebastian, da war ich natürlich entsetzt. Jetzt kommt natürlich die Frage der Praktiker, sind wir ehrlich. Die Leute wollen ihre 15 Euro trotzdem haben. Also du hast jetzt auch, hast auch süß erklärt. Die 15 Euro haben wir ja eingesteckt. Was kann man machen? Und Sebastian, da gibt's wirklich nur eine Möglichkeit, das durch eine andere steuerfreie Lohnart kompensieren. Und was fällt mir natürlich immer ein? Das ist der Gutschein 50 Euro Freigrenze. Das wäre die einzige Möglichkeit, ne?
Genau. Also wenn ich nicht mit dem Arbeitnehmer oder meinem Flottenmanagement auflegen will, diese tatsächlichen Kilowattstunden, die zu Hause verbraucht werden, zu ermitteln, dann bleibt nur das. Und ich wollte aber ganz
kurz Sebastian, das Problem ist,
eine Sache eingehen. Ja. Du hast natürlich bisher ja die Möglichkeit gehabt und das hast du auch weiterhin arbeitsvertraglich hier vereinbarte Stromnutzung zu Hause, kann ich ja als Arbeitgeber steuerfrei erstatten. Mache ich das nicht, dann würde das auch wieder den geldwerten Vorteil aus der Firmenwagenüberlassung mindern, wenn es arbeitsvertraglich geregelt ist. Und das wollte ich einfach nochmal sagen, was ich eben immer wieder sehe, ist so, dass man eben hier sagt, okay, du kriegst ein Elektroauto, und regelt dann aber eben nichts zu Hause und hat bisher tatsächlich dann diese 35 bzw. 70 Euro einfach abgezogen. Und das funktioniert natürlich nicht. Sondern
also das man ist es
muss es arbeitsvertraglich
so, ja,
entsprechend vereinbaren. Und das gilt natürlich auch weiterhin. Ich brauche eine arbeitsvertragliche Vereinbarung, dass das Elektro, dass das Hybrid-Elektroauto zu Hause auch betankt wird. Und jetzt kommt ab 2026 eben als weiterer Punkt zu, es muss auch tatsächlich betankt werden, damit ich was steuerfrei als durchlaufender Post zahlen kann.
Und denken Sie dran, also die Regelung ist eindeutig. Ich kann als Arbeitgeber die nachgewiesen geladenen Stromkosten ersetze. Und wenn Andreas Sprenger sagt, komm, ich behaupte es jetzt einfach mal, wäre auch arbeitsrechtlich schwierig. Na, also jetzt, wir kommen, Sebastian, weißt du, wie du siehst, aus dem Nachweis nicht raus.
Nein, also das ist ganz, man kann natürlich eines machen, man kann natürlich sagen, okay, jeden Monat der Nachweis ist mir zu kompliziert. Ich hätte jetzt kein Problem damit zu sagen, ich mache es halt so, ich zahle weiterhin jeden Monat die 15 Euro und mache wie bei der Fahrtenbuchmethode am Ende des Jahres dann eine Spitzabrechnung, sag, jetzt gucken wir die tatsächlichen Kosten, die du daheim hattest, für dieses Fahrzeug an. Hast du mehr wie 15 Euro im Monat, kriegst du den Mehrbetrag noch erstattet in der Dezemberlohnabrechnung. Hast du weniger, musst du eben zurückzahlen und dann wäre das ja entsprechend passend gemacht.
Also das muss nicht monatlich stimmen, das haben wir auch in dem Podcast damals besprochen, sondern es reicht einmal im Jahr. Aber meine Damen und Herren, auch in der Beratung oder die Personalabteilungen, aber dann machen sie Nägel mit Köpfe. Sie sagen einfach, also ich brauche den Wert, nehmen wir an, muss ich dann noch ändern eventuell fürs Vorjahr, ich brauche den nachgewiesene Kosten, Strommenge tatsächlich am 15.01.2027 und dann schreibe ich es aber auch rein, wenn da nichts vorliegt, weil ich kenne die Pappenheimer, dann wird die bisherige Abschlag tatsächlich nacherhoben. Und Sebastian, ich habe immer mit dem Angst mit dem Zu- und Abflussprinzip. Ich würde sagen, wir machen das Ganze im Dezember, dann tun wir halt die Abrechnung bis November machen. Also die Strommenge bis November und schieben nur den Dezember rüber, weil das sind alles auch positive, negative Arbeitslöhne. Ja. Also, aber schreibe sie rein, wenn es keinen Nachweis gibt bis zum Datum, dann wird
pflichtig oder alles zurückgefordert.
Steuerpflichtig alles nachgefordert, ja, weil Das ist natürlich, man kennt unsere Pappenheimer oder selber sind wir ja auch nicht anders. Man versucht das natürlich, ja, mache ich und dann kommt nichts. Also da müsste ich wirklich Druck machen.
Ich glaube, und Sebastian, die neue Regelung sehr stark davon geprägt war von größeren Arbeitgebern, die halt ein echtes Flottenmanagement haben, weil da ist es so natürlich über die Flottenmanagement-Software kriegen die das direkt von den Fahrzeugen eingespielt und können sie einfach dann an die Lohnbuchhaltung weitergeben. Den Vorteil hat natürlich jetzt der kleinere Berater, der kleinere Arbeitgeber, die kein Flottenmanagement für ihre Firmenwagen haben, normal nicht.
Ja gut, Sebastian, wo man sagen muss, bei kleinen Arbeitgebern, das sind sie dann auch keine 50, 60 Nachweise, die kommen, sondern 3, 4. Also, aber es ist einfach, Sebastian, wir können
trotzdem, ist es halt das eine, ob du softwareseitig direkt in dein Lohnabrechnungsprogramm reinspielen kannst oder ob du es halt irgendwo nochmal jemanden hast, der das erfassen muss. Ich glaube, da sind wir halt wieder, ich rede ja doch öfter mal davon, das Digitalisierungswunderland in Deutschland. Man kann sich halt über Digitalisierung bei uns schon wundern.
Genau, was mir noch wichtig ist, Kompensation wirklich nur über eine andere steuerfreie Sachbezug. Ja. Und dann kam natürlich der grausigste Vorschlag, das muss ich jetzt doch noch loswerden, sagt ein steuerlicher Berater, ein größerer steuerlicher Berater, da gehen Sie einfach her und zahlen 15 Euro monatlich Zuschuss zum privaten Stromtarif, dann ist das eine Sachzuwendung. Leute, nein, es ist jetzt schon lange her, definitiv. Also es gibt keinen Kostenersatz als Sachzuwendung. Sachzuwendungen sind seit 2022 definitiv im BMF-Schreibe geregelt. Und wenn, dann muss ich tatsächlich sagen, okay, also die 15 Euro pauschal falle weg. Sie kriegen dafür einen 15 Euro Gutschein, der steuerlich ein Gutschein ist, weiß ich was, als Ersatz. Aber vom Prinzip, Sebastian, würde ich sagen, die pauschale Erstattung ist eigentlich gestorben.
Nee, also das pauschale Erstattung ist nicht nur eigentlich gestorben, sondern ja, ist genau. Gestorben. Also alles, was in pauschaler Form gezahlt wird, kann kein Aufwandsersatz sein. Wir haben das Thema übrigens schon mal gehabt vor ein paar Jahren, wenn du dich erinnerst, mit Berufskleidung, wenn du dich daran erinnerst, mit Reinigungskosten von Berufskleidung, da hatte man ja auch mal das Thema, dass man da gemeint hatte, man könne da den Betrag X einfach steuerfrei zahlen und da hatte Finanzverwaltung gesagt, also nein, also so einfach geht das nicht, wenn der Arbeitnehmer daheim mit seiner privaten Waschmaschine das waschen muss, dann muss das eben hier schon einem entsprechenden tatsächlichen Aufwand gegenüberstehen, sonst geht es steuerfrei nicht. Wenn du dich erinnerst, da haben wir sogar mal die Richtlinien geändert dazu.
Ja, es ist immer das Gleiche, Sebastian. Die Pauschale sind natürlich immer mal auf den ersten Griff einfach, aber natürlich, klar, muss man jetzt auch verstehen, wenn die Finanzverwaltung sagt, naja gut, das mit dem Hybride ist wahrscheinlich schon zutreffen.
Ne? Ich glaube halt, das ist halt verlockend. Ja. Und irgendwann ist es dann zu viel. Und ich glaube halt tatsächlich, das ist so ein Mischmasch. Und ich glaube tatsächlich, man muss das schon sehen mit dem, was ich vorher meinte, mit dem Flottenmanagement bei größeren Arbeitgebern. Ich glaube schon, dass größere Arbeitgeber häufiger mal diesen Punkt hatten, dass hier mehr wie die 15 bis 70 Euro zu zahlen waren dann aufgrund deren Arbeitsrechtsregelung. Und deshalb war das vielleicht gar nicht so im Blickpunkt der Verbände, als man jetzt da aufs BMF zukam, dass es auch Leute gibt, die einfach nur die Pauschalen zahlen. Ich könnte mir vorstellen, dass der kleinere und mittelständische Arbeitgeber vielleicht gar nicht so im Blickpunkt war. Und deshalb hat man das gar nicht so gesehen, dass das so einen Aufschrei nach sich zieht.
Aber Sebastian, ist jetzt einfach so, ist nochmal Klartext besprochen worden. Und wie gesagt, wenn Sie kompensieren wollen, dann wirklich über eine andere, weiß ich was, könnte ich auch ein Handy zur Verfügung stellen oder sonst irgendwas. Also muss man halt in den Katalog reingreifen oder hat auch mal den Guthaben.
Es gibt mindestens 32 Steuerbefreiungen. Es sind über 73 Nummern mittlerweile. Es gibt auch ein paar Buchstaben hinter manchen Nummern. Also ich zähle es jetzt lieber nicht nach.
Aber süß, gell, wenn man erst denkt man, naja gut, aber wenn du, so wie du sagst, dass da auch die Verbände dahinterher waren, ne, dann ganz interessant.
Ja.
Haben wir schon mehrfach gehabt mit der Kürzung von der Tagesspese war auch Verbandsforderung, ne, dann auch bei der Bewirtung. Nicht, dass jemand dem außerdienstständigen Leute einlädt und dann sagt, ich glaube, mein voller Tagessatz. Also auch da sieht man, da ist eine Regelung, die tatsächlich von der Wirtschaft gewünscht wurde. Ne?
Ja. Also daher
und vermute ich aus gutem Grund.
Ich gehe auch davon aus, ja.
Aber jetzt sind wir wieder, also Sebastian, ich nehme das mit dem Pferdchen zurück, okay, ich entschuldige mich beim BMF. Ist okay.
Also ich sehe es ja wie du, es ist immer blöd, wenn man eine Pauschale dann durch sowas ersetzt.
Ach, aber Sebastian, dafür ist das Format da. Jetzt haben wir beide Seiten gehört, jetzt ist so und
zum drüber reden und ich glaube tatsächlich, es ist ja wie so oft, man meint es gut zu machen. Ja, ich bin ja
ein aber da geht jetzt die Welt auch nicht, Sebastian, geht jetzt die Welt auch nicht unter.
Pauschalierungen, das weißt du, und lieber pauschale Beträge machen. Aber das Problem ist halt immer, dann muss halt pauschal auch pauschal gelten. Ich erinnere an den Gewerkschaftsbeitrag, der jetzt neben dem Arbeitnehmerbeitrag abziehbar ist. Das geht mir nach wie vor nicht runter, weil es macht Recht halt unendlich kompliziert. Und wir jammern immer drüber, dass Deutschland so kompliziert ist. Und wir setzen immer noch eine komplexe Regelung auf eine bereits komplizierte Regelung obendrauf. Das macht sich einfacher und dann kommst du halt auch nicht recht vom Fleck, dass es halt einfacher, schneller, besser wird, wenn du jeden Einzelfall regeln willst, den es vielleicht gibt.
Ja, also.
Machen wir das als Schlusswort zum Podcast.
Ja, aber jedenfalls haben wir jetzt da einiges besprochen und Wir hoffen, dass es jetzt in der Praxis was nutzt. Und Sebastian, ich bedanke mich bei dir.
Ich bedanke mich auch bei dir. Und wir haben es dieses Mal fast geschafft. Es sind nur 41 Minuten geworden.
Also,
Ich finde, wir sind jetzt schon auf einem guten Wege.
Also gut, dann sage ich auch ganz schnell Tschüss. Bedanke uns fürs Zuhören. Mal. Sebastian.
Danke auch an dich und danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.